Gesprächen über Poly, RLs und Trans. In der heutigen Folge sprechen wir über das neue Selbstbestimmungsgesetz. Und bevor wir damit einsteigen, wollen wir wie immer ein paar Check-in-Fragen beantworten. Okay, bist du bereit, Noah?
Ja.
Was ist deine Lieblings-App auf dem Handy?
Lieblings-App. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendeine so richtig toll finde. Habe ich, glaube ich, nicht.
Ich auch nicht. Also ich weiß, welche ich am meisten benutze. Das ist definitiv Instagram. Aber die mag ich definitiv nicht am liebsten. Ja, okay. Nächste Frage. Wenn deine aktuelle Stimmung ein Tier wäre, welches wäre sie?
Ich weiß nicht, vielleicht wie so ein Koala, der gerade aufgewacht ist. Und sich jetzt so ein bisschen, obwohl schon ein bisschen länger wach ist, aber jetzt so ein bisschen, okay, jetzt habe ich meine 4 Stunden am Tag Zeit, bevor ich wieder 20 Stunden schlafen gehe. Also ich bin noch so ein bisschen müde, aber eigentlich jetzt auch bereit, ein bisschen was zu tun für ein paar Stunden. Und bei dir?
Ich glaube ein Delfin, weil ich so ein bisschen aufgeregt bin und ja, so ein bisschen überdreht. Und Wie so ein Delfin, der immer so aus dem Wasser springt, mal eher so unter Wasser und eher so müde und so, aber dann wieder so, ja, dann wieder höher. Keine Ahnung, kann das schlecht beschreiben.
Ja, doch, ist doch ein ganz gutes Bild.
Okay, letzte Frage. In den Schnee oder in den Sand?
Schnee.
Ja, gerade bei dem Wetter ist es ein bisschen, ne? Obwohl gerade ist es gar nicht so heiß.
Ich mag trotzdem keinen Sand. Weil Sand ist dann überall. Das ist, ich bin echt nicht so. Also Strandurlaub ist so, nur so semi meins.
Okay. Also ich mag ja das Meer total gerne. Aber das steht ja nicht, dass da Meer ist. Deshalb würde ich jetzt auch gerade Schnee sagen, weil, keine Ahnung, ich hätte jetzt Bock auf Skifahren oder so.
Ja, ich auch.
Okay, dann können wir jetzt ins Thema starten.
Genau, ich würde noch sagen, für die, die jetzt gar nicht genau wissen, was das Selbstbestimmungsgesetz ist, es geht da um das Thema, dass Trans-Leute und nicht-binäre Leute und Inter-Leute und so ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern können. Und das Gesetz ist jetzt ja auch relativ viel so in den Medien gewesen und wurde von allen möglichen Seiten kritisiert. Und wir wollten dazu einfach mal eine Folge machen, um auf den aktuellen Stand zu bringen und zu sagen, was auch die Geschichte dahinter ist. Es gab nämlich, oder beziehungsweise bis jetzt gibt es immer noch ein transsexuellen Gesetz, das auch ganz, ganz furchtbar ist. Und was gibt es auch Kritik an der aktuellen Version. Und das wollten wir einfach mal so alle auf denselben Stand bringen. Weil man da vielleicht immer so ein bisschen was in den Medien von gehört hat, aber nur so am Rande vielleicht.
Ja, und da kommen wir auch schon zur aktuellen Situation, was ist eigentlich gerade passiert. Und zwar hat das Bundeskabinett gerade den Gesetzentwurf beschlossen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Regierung quasi sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt hat, aber das Gesetz muss noch durch den Bundestag, also da durch die erste Lesung, durch die Ausschüsse, durch die zweite und die dritte Lesung und durch den Bundesrat. Es ist aber nur ein Einspruchsgesetz, das heißt, der Bundesrat darf nur Einspruch einlegen und muss nicht aktiv zustimmen. Und der Einspruch kann vom Bundestag auch bestimmt werden. Genau, das heißt, es hat noch einiges an Weg vor sich. Dann muss es halt noch unterzeichnet werden von den Ministerien, von dem Bundeskanzler und vom Bundespräsidenten, aber das ist eher so ein formaler Akt. Und laut Planung soll es am 1.11.2024, also im November nächsten Jahres, in Kraft treten. Mal gucken, ob es auch wirklich so kommt. Genau, und jetzt erzählt euch nur was darüber, was das TSG bis jetzt bedeutet hat, also das Transsexuellengesetz.
Genau, also das Transsexuellengesetz oder kurz TSG trat 1981 in Kraft, also das ist schon einige Jahre alt. Und es ist auch dementsprechend sehr rückschrittig. Im Moment muss man nach dem TSG gehen, um seinen Namen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Und dazu muss man einen Antrag stellen vor Gericht. Zuständig sind da immer die Amtsgerichte, also sozusagen die kleineren Gerichte. So in Niedersachsen ist da, glaube ich, größtenteils ein Amtsgericht für zuständig, zum Beispiel das in Celle. Genau, ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über das TSG allgemein und ich habe meinen Namen durch das TSG und meinen Geschlechtseintrag durch das TSG ändern lassen und kann deswegen da so ein bisschen persönlich berichten, wie das so für mich war und habe natürlich auch ein bisschen Erfahrungsberichte von anderen. Genau, also im Gesetzestext, den lese ich jetzt auch vor, weil ich finde, der beschreibt es ganz gut. Also was das Gesetz sagt, da steht, die Vornamen einer Person sind auf den Antrag vom Gericht zu ändern, wenn sie sich aufgrund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens 3 Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben und mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird. Also dadurch hört man schon ganz gut so, sie sprechen nur vom einen oder anderen Geschlecht, also es ist sehr binär, da gibt es nur männlich und weiblich. Genau, und es ist auch ein bisschen veraltet formuliert, also zum Beispiel den Begriff transsexuell würden viele jetzt nicht mehr so für sich nehmen, weil der das Ganze einfach nicht so gut beschreibt. Um dieses Gesetz in Anspruch nehmen zu können, muss man zusätzlich dann so einen Antrag bei Gericht stellen und das Gericht beauftragt dann 2 unabhängige GutachterInnen und die werden auch vom Gericht bestimmt oder dann direkt von der zuständigen RichterIn. Dabei können auch eigene Vorschläge eingereicht werden, aber Mensch darf diese GutachterInnen gar nicht persönlich kennen. Sobald man eine Person schon kennt, scheidet die sofort aus, weil es ja unabhängig sein soll. Deswegen ist es für viele total schwierig, überhaupt irgendwen zu empfehlen, weil man darf die Person ja gar nicht kennen. Genau, und die Gutachten werden dann durch ein Gespräch gemacht. Das kann mitunter auch mehrere Stunden dauern. Es gibt nicht so wirklich gesetzliche Richtlinien für diese Gutachten und deswegen sind die halt zum Teil auch sehr willkürlich gestaltbar. Dazu erzähle ich aber später noch ein bisschen mehr. Und wenn diese Gutachten dann beim Gericht eingegangen sind, gibt es eine gerichtliche Anhörung. Da ist dann meist nur die Richterin oder der Richter dabei und die können dann nochmal jegliche Fragen stellen und sich auch selbst ein Bild machen. Und der Richterin kann dann auch komplett unabhängig von den Gutachten entscheiden, also auch wenn beide Gutachten positiv waren, kann die Richterin oder der Richter noch komplett selbstständig entscheiden, ob dem Antrag jetzt zugestimmt wird oder nicht. Das ist natürlich auch dann zum Teil recht willkürlich. Und nach dem Gerichtsbeschluss muss dann ein neuer Ausweis beantragt werden und damit kann dann mit dem Gerichtsbescheid kann dann aber auch schon bevor der neue Ausweis da ist, so auf jeglichen Dokumenten alles geändert werden. Also zum Beispiel bei der Krankenversicherung, auf Zeugnissen, bei Banken und so weiter. Genau, was halt auch noch beim TSG dabei ist, ist ein sogenanntes Offenbarungsverbot. Das bedeutet, dass die Änderung der Namen und also die Transidentität und auch der Geburtsname oder das Geburtsgeschlecht außer in begründetem Interesse eigentlich niemandem ohne die Zustimmung der Trans- oder der Person mitgeteilt werden darf. In der Realität hält sich da aber so gut wie niemand dran. Das heißt, das Offenbarungsverbot ist beim TSG ja fast hinfällig, weil es sowieso fast nie eingehalten wird. Das TSG wurde auch nur eingeführt, weil das Bundesverfassungsgericht, also das ist das Gericht, was sich damit beschäftigt, ob Gerichtsentscheide oder Gesetze, ob die der Verfassung, also unserem Grundgesetz, ob die damit übereinstimmen oder nicht. Oder zum Teil auch, wenn es keine Gesetze für etwas gibt, dass es dann auch gegen die Verfassung ist. Und das war jetzt zum Beispiel beim TSG so, also bevor das existierte, hat das Bundesverfassungsgericht 1978 entschieden, dass es gegen die Menschenwürde verstößt, dass Transmenschen nicht die Option haben, ihren Namen und Geschlechtseintrag zu ändern. Also vorher war das gar nicht möglich. Das TSG, da gab es aber schon von Anfang an menschenrechtliche Bedenken. Zum Beispiel am Anfang durften, bis das Bundesverfassungsgericht eingegriffen hat, Personen erst ab 25 Jahren dieses Gesetz in Anspruch nehmen. Das wurde dann aber schon 1982 geändert. Ich lese jetzt nochmal kurz vor, was die Voraussetzungen sind aus dem Gesetzestext. Auf Antrag einer Person, die sich aufgrund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegeben, sondern mit dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und die seit mindestens 3 Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben, ist vom Gericht festzustellen, dass sie als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, wenn sie. Da sind erstmal noch so am Anfang Voraussetzungen wie, dass die Person Staatsangehörigkeit hat oder ein Aufenthaltsrecht hat. Oder inzwischen wurde das auch alles geändert. Genau, und dann kommen aber, steht unter drittens, dass die Person dauerhaft fortpflanzungsunfähig ist. Und viertens, sich einem ihrer äußeren Geschlechtsmerkmale veränderten operativen Eingriff unterzogen hat, durch den eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden ist. Das steht da im Originaltext. Und das bedeutet, dass eine Transperson zwangssterilisiert werden muss, also sich das nicht aussuchen kann, den Namen zu ändern, sondern nicht mehr nicht mehr fortpflanzungsfähig sein darf und sozusagen äußerlich im Genitalbereich so aussehen muss wie das Zitat andere Geschlecht. Diese beiden Punkte sind auch vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt worden. Und das seit 2011. Also seit 2011 ist das nicht mehr so. Davor mussten Personen noch sich zwangssterilisieren. Es gab auch noch ein paar andere Vorschriften, die inzwischen alle weggefallen sind. Zum Beispiel bis 2005 wurde die Änderung unwirksam, wenn die Transperson heiratet. Und aufgehoben wurde der Paragraph erst 2009. Das lag ja vor allem daran, weil es bis 2017 ja noch keine gleichgeschlechtliche Ehe gab, also die Ehe für alle, und dann eine Transperson, wenn die Transperson halt geheiratet hat, war es in deren Augen immer noch eine gleichgeschlechtliche Ehe. Genau. Und aber auch erst seit 2011 ist es erlaubt, dass eine Person in einer rechtlich gesicherten Partnerschaft dann auch nicht mehr eine Ehe sein darf, ohne unfruchtbar sein zu müssen. Vorher durfte eine Person auch nur heiraten, wenn die Person unfruchtbar ist. Und seit 2007 dürfen auch staatenlose und in Deutschland lebende ausländische Staatsangehörige einen Antrag nach dem TSG stellen. Genau, und was ich auch schon gesagt hatte, bis 2008 musste eine Transperson unverheiratet sein oder sich halt scheiden lassen, damit der Antrag bewilligt worden ist. Also heute ist sozusagen nur noch so ein bisschen, so ganz wenig von dem TSG, was es mal war, da. Trotzdem kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe das 2021 gemacht, also bei mir waren die Sachen schon weggefallen, dass es halt ein super, super anstrengender Prozess ist und von viel Diskriminierung und Willkür geprägt sein kann. Denn diese zwei Gutachten sind halt zum Teil sehr belastend, also für mich waren beide Gutachten sehr belastend. Bei mir war das so gerade während der Abi-Phase und ich habe so gemerkt um mich herum, alle anderen kümmern sich so um Lernen und Abi und so und ich sitze halt auch noch mit diesen Gutachten rum. Beim ersten Gutachter, bei dem ich war, habe ich ziemlich viele blöde Sachen erlebt. Es war halt in der Nähe von Bremen in seinem Privathaus und er war ein verrentneter Gynäkologe und der war halt super, super sexistisch und hat mich so Sachen gefragt, wie haben denn ihre Eltern auf ihr abnormales Verhalten in der Kindheit reagiert? Was er damit meinte, ist, dass ich eher mit stereotyp männlichen Sachen gespielt habe. Also sowas wie irgendwie Ritterburg oder sowas und nicht mit Puppen. Und als er mich gefragt hat, was meine Lieblingsfächer in der Schule sind, habe ich halt so gesagt, sowas wie Biologie und Mathe und Englisch und so, halt eigentlich eher naturwissenschaftlich. Und er meinte so, naja, das ist ja ungewöhnlich, aber gut, sie sind halt auch anders, ne? Womit er halt meinte, dass natürlich eigentlich Frauen nicht an Naturwissenschaften interessiert sein können, was ja sehr zurückgebliebenes, ja, Gedankengut ist, sag ich mal, also noch sehr sexistisch gedacht, davon abgesehen, dass ich keine Frau bin, aber so weit war er, glaube ich, noch nicht. Genau, außerdem ist aus seinem Gutachten herausgegangen, dass wenn ich nicht gelogen hätte und gesagt hätte, dass ich schon mal zu dem Zeitpunkt beim Gynäkologen war, was nicht stimmte, dann hätte er mich auch genital untersucht, was sehr übergriffig ist. Es gibt auch von anderen Menschen Berichte darüber, dass sie untersucht wurden und auch Fotos davon gemacht wurden und so, also sehr, sehr übergriffiges Verhalten. Im Gutachten standen auch falsche Informationen über mich, so zum Beispiel, dass er gesagt hat, dass ich masturbiere, was er mich nicht gefragt hat, und er hat einfach diese Information da reingeschrieben, wo ich nicht weiß, woher er die hat, weil wir haben darüber nicht, er hat mich das nicht gefragt. Davon abgesehen finde ich es recht irrelevant und sehr ja, privat, solche Informationen. Genau, und von einem Transmann habe ich auch die Erfahrung gehört, also den ich persönlich kenne, dass sein Gutachter wollte, dass er sich hinstellt, und dann hat der Gutachter einen Ball in Richtung seines Genitalbereichs geworfen, und damit wollte er prüfen, ob er sich sozusagen reflexartig schützt, weil es ja bei Menschen mit Penis und Hoden sehr, sehr schmerzhaft ist. Und damit wollte er sozusagen beweisen, ob er trans ist oder nicht. Und der Gutachter hat ihm wohl auch erzählt, dass er das halt bei Transfrauen dann sozusagen so rummacht, dass er das halt auf die Brüste wirft, um zu gucken, ob Transfrauen sich die Brüste schützen, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Genau. Und dazu kommt auch noch, dass die Kosten von der Transperson selbst getragen werden müssen. Ich habe 1.200 € bezahlt, das können aber auch mal ruhig mehr bis zu 1.200, bis zu 2.000 € oder noch mehr werden. Also die Kosten sind halt für die beiden Gutachten und das Gerichtsverfahren. Genau, da kann halt Verfahrensbeihilfe beantragt werden. Genau, aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass man das Geld dann trotzdem irgendwann zurückzahlen muss. Und dabei geht es halt wirklich nur um den Namen und den Geschlechtseintrag. Es geht nicht um irgendwelche Operationen, um Hormontherapien und so weiter. Es geht lediglich um die Namensänderung, was eigentlich nur so eine behördliche Sache sein sollte. Genau, bei der anderen Gutachterin, die wäre sehr respektvoll, aber trotzdem ist es einfach super, super anstrengend und auch ehrlich gesagt übergriffig, mich 3 Stunden lang mit einer fremden Person zu unterhalten und der meine gesamte Lebensgeschichte also erzählen zu müssen. Ja, das ist einfach etwas, was wenig Menschen etwas angeht und erst recht nicht das Gericht oder irgendwelche Behörden, wenn ich nur meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern will, weil ich trans bin. Und das ganze Verfahren hat sich halt so angefühlt, als müsste ich die ganze Zeit beweisen und mich hinterfragen lassen, ob ich denn wirklich trans bin. Und dabei natürlich musste ich komplett verheimlichen, dass ich nicht binär bin, weil wenn ich das gesagt hätte, hätte ich das Ganze nicht bewilligt bekommen. Das heißt, ich habe mich da die ganze Zeit als Transmann ausgegeben und es hat sich halt, ja, wie die ganze Zeit wie so eine Rechtfertigung angefühlt. Genau, und über den zweiten, über den ersten Gutachter wollte ich mich dann halt auch beschweren bei der Richterin und hab eine schriftliche Beschwerde eingereicht mit der Unterschrift. Und die hat halt gesagt, so, na ja, das habe ich ja noch nie von dem gehört, ich leg das dann mal zu den Akten bei ihrer Aussage. Also hat sie es halt einfach unter den Tisch fallen lassen.
Geschreddert.
Naja, wirklich in etwa. Also sie hat halt das komplett gar nicht ernst genommen und ich habe mich vor ein paar Monaten nochmal versucht zu beschweren und da wurde gesagt, ja, also sie können sich darüber nicht beschweren, weil das Gutachten ja für sie positiv ausgefallen ist. Sonst müssen sie sich an die Ärztekammer wenden. Und ja, deswegen ist es da eigentlich sehr unmöglich, sich darüber zu beschweren und das hat mich halt super hilflos gemacht und ich habe halt auch von außen, also nicht von dir, Caro, aber von halt irgendwie meiner Wohngruppe und so, hieß es dann immer so, ja, freu dich doch einfach, dass die Gutachten positiv ausgefallen sind und so. Aber es war für mich halt richtig schwer, weil ich durfte ja auch diesem sexistischen, ich werde jetzt mal ein bisschen ausfällig, diesem sexistischen Idioten einfach nicht ins Gesicht sagen, sag mal, was ist denn bei Ihnen falsch, dass Sie so denken. Ich musste ja die ganze Zeit mitspielen und so tun, als. Also ich glaube, er dachte wirklich, er wäre nett und so, und das hat sich halt super eklig angefühlt und auch zu wissen, dass er mich untersucht hätte und so, und das wäre halt super schlimm für mich einfach im Nachhinein und auch extrem anstrengend und ja, hat mich sehr viel Kraft gekostet. Was mich dann eigentlich fast noch wütender gemacht hat, war, dass die Richterin halt auch nochmal super unangebrachte Fragen gestellt hat und so. Und mir dann auch ganz stolz erzählt hat, dass sie manchmal trotz zwei positiver Gutachten nach ihrem Bauchgefühl geht und sagt, dass sie den Antrag ablehnt, einfach nur, weil das sich in ihrem Bauch nicht so gut anfühlt. Und den Leuten dann manchmal sagt, dass sie dann irgendwie vielleicht noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später wiederkommen sollen. Und dann hat sie mir ganz stolz erzählt, dass in ihrer Karriere bisher irgendwie 3 oder 4 Personen nicht wiedergekommen sind und dass sie da stolz drauf ist, weil das dann ja auf jeden Fall die richtige Entscheidung wäre, weil die dann ja noch doch nicht trans waren. Und ich war so wütend in dem Moment, weil ich mir so dachte, woher will sie das wissen, dass das die falsche Entscheidung waren? Entweder hatten die Personen vielleicht keinen Bock und keine Kraft mehr, sich damit rumzuschlagen, oder ich, Triggerwarnung, Suizid, die Suizidrate ist sehr hoch bei Transpersonen, 42% haben mindestens einen Suizidversuch in ihrem Leben, wer weiß, ob diese Personen noch leben. Und das hat mich so wütend gemacht in dem Moment, aber ich musste halt auch lächeln und das alles annehmen. Und gerade nach diesem Gerichtstermin, auch wenn der für mich positiv ausgegangen ist, war ich halt super, super frustriert und hab mich halt dieser institutionellen Ungerechtigkeit einfach komplett ausgeliefert gefühlt, weil ich kann mich auch bei niemandem, bei der Richterin beschweren, über die Richterin beschweren, weil es gibt da keine nächsthöhere Instanz. Ja, das war halt super frustrierend und hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ja, ich glaube, also es war jetzt sehr viel von mir. Ich dachte nur, es wäre vielleicht mal ganz, ja, gut darzustellen, wie beschissen das TSG ist, bevor wir erklären, was beim Selbstbestimmungsgesetz auf jeden Fall besser laufen muss. Genau, und also ich weiß von anderen Personen, sowohl persönlich als auch so über Dritte, dass es auf jeden Fall kein Einzelfall ist, dass diese Gutachten so blöd laufen. Genau, es gibt noch eine Sache, seit 2018 wurde ja sozusagen der Geschlechtseintrag divers eingeführt und also divers und keine Angabe, also es gibt im Moment 4 Geschlechtsmöglichkeiten, die man eintragen lassen kann, also männlich, weiblich, divers und keine Angabe. Und da gab es in der Zwischenzeit seit 2018 so ein kleines Schlupfloch, wo man versuchen konnte, sich von, also sozusagen so ein Schreiben von einem Arzt oder Psychiater geben zu lassen oder Psychiaterin. Und wenn da drin stand, dass bei der Person eine Variante der Geschlechtsentwicklung, so hieß es im Gesetzestext oder heißt es, vorliegt, dann konnte man das einfach mit einem einfachen Behördengang sich den Namen und Geschlechtseintrag ändern lassen mit einer irgendwie Behördengebühr von, weiß ich nicht, 15 Euro oder so. Das haben einige Personen auch geschafft, das habe ich versucht, das wurde bei mir abgelehnt. Es gab da auch politisch gerade von dem damaligen Innenminister von der CDU Rundschreiben, wo das dann aktiv unterbunden werden sollte, obwohl es Rechtsgutachten gibt, dass auch Transleute und nicht nur Interleute unter Variante der Geschlechtsentwicklung fallen. Genau, aber inzwischen ist das eigentlich fast überall gescheitert, was auch sehr frustrierend war. Weil, wie wir jetzt hören, das Selbstbestimmungsgesetz ja, wenn es jetzt kommt, wenn es kommen soll, nochmal 6 weitere Jahre gedauert hat. Genau, also alles in allem bereue ich nicht, es geändert zu haben, weil ich froh bin, dass es jetzt so ist, aber zur heutigen Zeit weiß ich nicht, ob ich Leuten empfehlen würde, da noch nachzugehen, wenn es noch möglich ist zu warten, weil das Ganze ist sehr anstrengend, kostet viel Geld und dauert auch so ein paar Monate. Also bei mir waren es, glaube ich, ich habe im April den Antrag gestellt und im September hatte ich den Bescheid in der Hand, das ging schon recht schnell, aber ja, trotzdem dauert's.
Ja, danke für deinen ausführlichen Bericht. Ich glaube, das ist sehr informativ für viele Leute. Ja, beschäftigen wir uns doch jetzt mit den positiveren Nachrichten, zumindest teilweise. Weil es soll ja alles einfacher werden.
Ja.
Das Gesetz sieht nämlich vor, dass Vorname und Geschlechtseintrag durch eine Selbstauskunft beim Standesamt geändert werden können. Dazu muss seit mindestens 3 Monaten und höchstens 6 Monate vorher eine schriftliche oder mündliche Ankündigung beim Standesamt abgegeben werden. Und nach der Erklärung, also nachdem der Geschlechtseintrag geändert wurde, gilt eine Sperrfrist von 1 Jahr, bis die nächste Änderung möglich ist. Und bei Minderjährigen bis 14 Jahren müssen die Eltern die Erklärung abgeben und danach müssen sie zustimmen. Außer das Kindeswohl ist gefährdet, dann kann auch das Familiengericht das übernehmen. Ja, genau. Und die Vertragsfreiheit und das Hausrecht werden von dem Gesetz nicht berührt. Es gilt allerdings weiterhin der Diskriminierungsschutz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das bedeutet, der Zutritt zu Schutzräumen kann verwehrt werden, wenn die Intimsphäre und die persönliche Sicherheit geschützt werden sollen. Allerdings kann jetzt nicht einfach aufgrund des Geschlechts irgendwo der Zutritt verwehrt werden, weil ja, da gilt halt immer noch der Diskriminierungsschutz. Aber genau, es gibt halt dieses Schlupfloch mit der Intimsphäre und der persönlichen Sicherheit, wenn die geschützt werden sollen. Dann gilt halt das Hausrecht. Es gibt ein Offenbarungsverbot, außer aus juristischen Gründen. Und das Offenbarungsverbot wird seit neuestem auch mit einer Strafe von bis zu 10.000 Euro geahndet. Also ja, schon ordentlich. Aber es gibt auch ordentlich Kritik an diesem Selbstbestimmungsgesetz. Also gerade aus queeren Kreisen. Wir gehen jetzt natürlich nur auf die Kritik aus queeren Kreisen ein. Es gibt natürlich auch jede Menge Kritik aus anderen Kreisen, die finden, es sollte kein Selbstbestimmungsgesetz geben. Aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Nee.
Genau. Ja, also aus queeren Kreisen heißt es halt, dass es Wartezeit von 3 Monaten zu lang ist und am besten komplett gestrichen werden sollte. Dass der Verweis auf die Gültigkeit des Hausrechts Angst vor neuen Ausschlüssen auslöst und unnötig ist, weil sich ja nichts ändert. Also das Hausrecht gilt halt sowieso und es ist unnötig, dass das im Gesetz drin steht. Dass es eine unnötige Sperrfrist gibt, also von einem Jahr, die gilt bei Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich nicht, aber mit der Begründung, dass Kinder und Jugendliche in eine missliche Lage kommen könnten, wenn sie ihren Geschlechtseintrag oder ihren Namen geändert haben. Und das könnte ja bei erwachsenen Transpersonen ja auch so sein. Also die könnten ja auch in eine missliche Lage kommen und dann ihren Geschlechtseintrag und ihren Namen wieder zurückändern wollen oder in einen anderen ändern wollen. Genau, dann gibt es Kritik daran, dass Minderjährige sehr abhängig sind von Eltern und Gerichten. Und beim Offenbarungsverbot gibt es Kritik daran, dass Kinder und EhepartnerInnen ausgenommen sind und dass eine Person, um diese Strafe zahlen zu müssen, absichtlich schaden wollen muss. Und da liegt die Beweislast halt wieder bei der Transperson oder der Interperson oder der nicht-binären Person, dass die beweisen muss, dass ihr absichtlich geschadet werden sollte. Und das ist natürlich sehr schwer zu beweisen. Dann werden medizinische Aspekte gar nicht geregelt. Das sollte an anderer Stelle passieren, fordern die anderen meisten Leute, dass da nochmal nachgeregelt werden muss, dass medizinische Aspekte auch geregelt werden. Und Trans- und Interpersonen wurden auch nicht ausreichend in die Planung einbezogen. Dann ist ein weiterer großer Kritikpunkt, dass personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden weitergegeben werden, um zu prüfen, ob ein Verfahren gegen die Personen vorliegt. Danach werden sie wieder gelöscht, also wenn kein Verfahren gegen die Person vorliegt. Aber die Sorge ist halt, dass gerade weil in Sicherheitsbehörden ja auch viele rechte Netzwerke sind, so Listen in rechten Netzwerken angelegt werden könnten. Des Weiteren ist das Abstammungsrecht nicht wirklich geregelt. Gerade bei Personen, die Elternteile sind, aber nicht geboren haben. Und abgelehnte AsylbewerberInnen dürfen 2 Monate vor Ausreisefrist nicht mehr ihren Geschlechtseintrag ändern. Auch das wird kritisiert. Und der letzte Kritikpunkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, dass im Verteidigungsfall spielt die Änderung eines männlichen Geschlechtseintrags bis zu 2 Monate vorher keine Rolle für den gesamten Verteidigungsfall. Also wenn eine Person, die vorher den männlichen Geschlechtseintrag hatte, ihren Geschlechtseintrag ändern lässt, kann sie trotzdem eingezogen werden und für den kompletten gesamten Verteidigungsfall wird ihr Geschlechtseintrag als männlich gelesen. Das sind so die Hauptkritikpunkte an dem Selbstbestimmungsgesetz, wie der Kabinettsentwurf bis jetzt ist. Das ist, wie gesagt, noch nicht das fertige Gesetz. Das wird noch im Bundestag beraten und mehrfach gelesen und in den Ausschüssen beraten und dann irgendwann verabschiedet. Hoffentlich.
Ja. Ja, genau, dass es auf jeden Fall hoffentlich kommt. Das wünsche ich mir auch sehr. Nicht nur für mich, auch für sehr viele andere Leute. Und also für mich ist es immer so, aber ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie auch noch mal so meine Meinung geändert, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr so eingelesen habe und so, weil am Anfang war ich so, ja, dann muss man halt ein Jahr warten und ist es halt so, weil ich meine Perspektive immer so war, boah, das TSG ist so scheiße und ich will einfach, dass dieses Gesetz kommt und nicht, dass es irgendwie dann wegen der Änderung, die jetzt vielleicht noch kommen sollen oder wegen der Kritik wieder ganz scheitert, das wäre halt irgendwie richtig scheiße. Aber also ich sehe da auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf ist. Und viele Dinge sind auch wirklich irgendwie unnötig und gehen auch gar nicht. Ich glaube, meine Perspektive war da immer so ein bisschen, naja, aber immerhin. Aber ich glaube, das ist ja auch nichts, womit man sich so einfach so zufrieden geben sollte. Genau, und manche Dinge sind auch wirklich, also zum Beispiel das mit dem, dass Leute bei Asylablehnung das Gesetz dann 2 Monate vorher nicht mehr ändern dürfen, ne? Das ist halt super fatal, weil wenn also eine Person zum Beispiel dann in Deutschland ist und den Geschlechtseintrag ändert, weil die Person trans ist und dann weiß, Mist, ich muss wahrscheinlich wieder in mein Herkunftsland, wo mitunter ja sehr transfeindlich, also wo es mitunter sehr, sehr transfeindlich zugeht, dann ist es so, so, so gefährlich, wenn die Person den Eintrag dann nicht wieder ändern lassen kann, um halt, ja, Diskriminierung und vielleicht auch einfach Todesgefahr zu entkommen. Weil, also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, manche fragen so, ja, warum sollte die Person das wieder ändern? Und die Realität ist gerade bei Transpersonen, die, natürlich hat das nichts mit der Namensänderung zu tun, aber allgemein zu merken, ich habe mich jetzt geoutet, da kommt mitunter sehr viel Diskriminierung auf einen zu. Und je nachdem, in welchem Rahmen man sich bewegt, kann es halt super, super schlimm sein. Und sich dann zu entscheiden, das wieder rückgängig zu machen, heißt auch nicht, dass die Person nicht trans ist. Das ist dann einfach ein Selbstschutz, weil es vielleicht im Moment noch nicht geht, weil eine Person vielleicht bei Eltern lebt oder in einem Umfeld lebt, wo es einfach gar nicht akzeptiert wird und wo es so viel Diskriminierung deswegen gibt. Also deswegen ist das halt super wichtig, dass die Sperrfrist aufgehoben wird und nicht irgendwie, weil gesagt wird, will sich die Person dann alle 2 Wochen einen neuen Namen und Geschlechtseintrag aussuchen. Nein, um sowas geht es nicht. So, ne? Es geht halt wirklich um Sicherheit von Transmenschen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich echt bisschen Angst vor den Lesungen im Bundestag und so, vor den Debatten, weil die AfD sitzt im Bundestag und die CDU-CSU ist im Bundestag und sowohl die AfD als auch die CDU-CSU werden da so viele transphoben Scheiß raushauen, um es mal ganz frei zu sagen. Die unterscheiden sich da leider nicht viel. Und das wird wieder so viel in den Medien kursieren und wieder, also ist jetzt nur meine Vorhersage, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das so passieren wird, weil die werden nicht über Nacht ihre Meinung ändern und da wird es viel. Es gibt ja jetzt schon über das Selbstbestimmungsgesetz viel Presse, auch viel negative Presse. Und ich denke dann immer an die beiden offen trans geouteten Bundestagsmitglieder, die sich diesen ganzen Dreck auch noch anhören müssen. Und die ganze negative Presse, die da wieder drauf zukommt, macht mir jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, voll. Also ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass der Entwurf schon mal wesentlich besser ist als das TSG. Ich habe nämlich auch im Internet sowas gelesen wie, ja, wenn ich das lese, ist mir das TSG lieber oder so und das würde ich nicht unterschreiben. Aber ich finde auch, dass auf alle Fälle noch nachgebessert werden muss und ich habe ein bisschen Angst, dass es eher in die andere Richtung geht, wenn wir uns angucken, wer alles im Bundestag sitzt.
Ja, ich auch.
Ja. Also, dass nicht auf queere Stimmen gehört wird, sondern eher auf TERF-Stimmen oder noch schlimmere rechte Stimmen.
Wir müssen uns überlegen, das Bundeskabinett ist die jetzige Regierung und in der Regierung sitzen Grüne, SPD und FDP. Und die sind alle noch recht liberal. Gut, die SPD hat auch schon in der vorherigen Legislaturperiode sich nicht zum, also nicht den Vorschlag von FDP und Grünen zugestimmt, weil, naja, das hatte eher politische Gründe so. Aber FDP und Grüne sind eigentlich schon lange für ein Selbstbestimmungsgesetz und die SPD, sagen wir mal, so halb. Und selbst bei denen ist jetzt dieser Entwurf rausgekommen. Und wenn jetzt noch die Opposition, gut, die Linken werden wahrscheinlich, die haben eh nicht so viel Stimmkraft, aber die werden sich da nicht gegenstellen. Aber wenn wir uns die CDU, CSU und AfD da angucken, das wird schon nochmal heftig. Und deswegen, ja, bin ich vielleicht auch deswegen, weil ich dann eher so ein realistischeres Bild gesehen habe, dachte ich immer so, dann, naja, es ist halt besser als nichts. Bitte lass es nicht wieder scheitern. Aber natürlich sollte danach gebessert werden und vielleicht denken wir beide ja auch nur zu pessimistisch und es wird alles besser, als wir denken.
Hoffentlich.
Ja. Genau, also deswegen finde ich es so wichtig, also war es uns jetzt auch wichtig, dass wir diese Folge halt auch rausbringen, damit halt gerade vielleicht auch Leute, die sich damit noch nicht so viel auskennen, nicht nur aus den Medien diese ganzen transphoben Schlagzeilen hören, sondern halt vielleicht jetzt ein bisschen mehr wissen, was da eigentlich hintersteckt.
Und wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes auch noch eine Petition, wo ihr unterschreiben könnt, wenn ihr wollt, dass danach gebessert wird. Und zwar in die queerfreundliche Richtung.
Genau. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, Selbstbestimmungsgesetz wollen wir nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, selbst das TSG muss abgeschafft werden. Transpersonen gibt es nicht oder was auch immer und sollen gar nicht das ändern dürfen. Und ich meine, da sind sie auf dem Stand von 1978. Das ist schon sehr lange her. Ich wollte noch mal ein bisschen nur ganz kurz anreißen, wie es denn so in anderen Ländern aussieht. Da habe ich mich jetzt größtenteils auf Europa beschränkt. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon in 2002 entschieden, dass Staaten Transmenschen nach geschlechtsangleichenden Operationen rechtlich als dem neuen Geschlecht zugehörig anerkennen muss. Da war das auch noch mit dem Teil drin, nach geschlechtsangleichenden Operationen, aber das war schon 2002, dass zumindest irgendeine Form von Menschen können ihr Geschlecht ändern existieren muss in der Europäischen Union. Genau, das war 2002 und heute in Europa gibt es in bisher 9 Ländern eine Art von Selbstbestimmungsgesetz. Da ist Deutschland offensichtlich noch nicht drunter. Das sind Belgien, Dänemark, Island, Irland, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal und die Schweiz. Außerdem noch, das ist nicht in Europa, aber Argentinien. Argentinien hat schon seit 2012 ein Selbstbestimmungsgesetz, was ich sehr progressiv finde und nicht unbedingt erwartet hatte. Genau. Dann so ein bisschen negativer. In 9 Ländern gibt es immer noch die Zwangssterilisation, obwohl es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügt wird, wie in Deutschland auch bis 2011. Und das sind Bosnien und Herzegowina, Tschechien, Finnland, Kosovo, Litauen, Montenegro, Rumänien, Serbien und die Türkei. Und seit 2021 sind Malta und Island die ersten beiden Länder, in denen Elternschaft für nicht-binäre Menschen anerkannt wird, was natürlich auch sehr gebraucht wird, aber sehr cool, dass es bei den beiden Ländern schon mal angefangen hat und hoffentlich folgen die anderen bald. Also Deutschland ist da jetzt nicht ganz vorne mit dabei von wegen, ja, und wir machen jetzt als erstes so ein komisches linkes Gesetz, sondern es gibt schon 9 Länder in Europa, die da schon weit voraus sind und Argentinien auch.
Ja, cool. Ich hoffe, dass wir da bald folgen.
Ich auch. Und dann wollten wir noch einen Tipp geben für Transmenschen, die zuhören. Ich habe das auch gemacht, bevor ich den Weg mit dem TSG gegangen bin. Es gibt einen sogenannten Ergänzungsausweis vom DGTI, von der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter. Der ist recht leicht und günstig oder relativ günstig zu beantragen. Die Seite verlinken wir auch noch in den Shownotes. Da kann man sich einen Ergänzungsausweis bestellen, der ist an den eigentlichen Perso gekoppelt, aber es ist möglich, sich damit bei jeglichen Dingen auszuweisen und an sich soll auch die Polizei und so den anerkennen. Das heißt nicht, dass es das immer passiert. Theoretisch kann man damit auch auch viele andere Dinge ändern, wie Krankenkasse und Bank. Leider passiert es häufig nicht. Bei mir haben sie es nicht gemacht damals, aber es ist zumindest die Möglichkeit und für mich persönlich hat das voll viel bedeutet, einen Ausweis zu sehen, auf dem mein Name, mein richtiger Name drauf stand und mein richtiger, obwohl richtiger Geschlechtseintrag, damals habe ich noch männlich darauf angegeben, man kann auch andere Sachen angeben und man kann auch Pronomen angeben. Genau. Und der kostet 19,90 €. Genau, also den kann man sich dann zuschicken lassen. Das dauert so etwa 6 bis 8 Wochen. Also keine Ahnung, vielleicht sind nicht für alle Menschen 19,90 € machbar, aber im Vergleich dazu, was das TSG kostet, das ist auf jeden Fall sehr viel günstiger. Und genau, das verlinken wir euch nochmal. Und falls ihr da noch mehr Informationen zu wollt, könnt ihr mich gern fragen. Ich habe das damals auch gemacht, habe das auch schon vielen empfohlen. Ist jedenfalls eine gute Übergangslösung, die schon mal auf jeden Fall für mich einige Dinge besser gemacht hat. Zum Beispiel, dass ich mich dann auch in meiner Schule mit meinem richtigen Namen anmelden konnte. Das ist leider das Problem, dass man immer darauf angewiesen ist, dass die Institution oder die Schulen oder Unis oder Arbeitgeber oder was auch immer das dann auch machen. Das heißt nicht immer, dass sie es tun, aber es ist auf jeden Fall einfacher damit.
Ja, ich glaube, damit haben wir größtenteils gesagt, was wir sagen wollten. Es freut uns sehr, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Schreibt uns doch gerne Kritik, Wünsche, Fragen, Anregungen, alles an unsere E-Mail-Adresse, die wir auch in die Shownotes packen oder bei Instagram.
Genau, und falls ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die vielleicht nur die Schlagzeilen aufgeschnappt haben und ihr nicht mit denen groß in Diskussionen gehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne die Folge weiterempfehlen. Wir hoffen wirklich, dass es so ein bisschen etwas entgegensetzen kann, zumindest in ganz kleinem Rahmen, gegen die ganze Transphobie, die sicherlich noch kommen wird, einfach nur realistisch gesehen, wenn das im Bundestag diskutiert wird.
Ja, dann macht's gut und wir verabschieden uns bis in 2 Wochen.
Tschüss.